Sechstes Kapitel. Ich habe deine Schrift nicht eingesehen und hätte es doch gern getan. Du warst immer bei dem Herrn, man wird Kostbarkeiten darin finden. Cornelius sitzt Johannes gegenüber. Bloß Nikodemus und Maria sind zugegen. Bei der Übergabe dieser Schrift, die der Römer äußerst wichtig nimmt, will er keine anderen Zeugen haben. Man kann nie wissen. Dir kann ich nicht genugsam danken, sagt Johannes, aber Gottes Dank ist dir gewiss und sein Segen für die Tat, die du der Welt damit erwiesen hast. Als der Herr von seinem Tode sprach, war ich wohl der Einzige, Thomas etwa auch, der ahnend wusste, es wird sich unbedingt erfüllen, selbst wenn. Mir kam da ein Gedanke, wissen konnte ich es nicht, ich meine menschlich, ob er sich verwirklichen ließ. Ich nahm mir vor, ein Buch zu schreiben, in Klammer Offenbarung Johannes 5, 1. Ich sah das Wort und noch dazu das Evangelium, noch weiß ich nicht, ob es werden wird. Etwas Wunderbares, unterbricht Nikodemus, wozu Cornelius nickt. Maria bestätigt es mit einem Ja. Johannes sieht in treue Augen. Soeben hat der Herr durch euch es zugesagt, dass es werden wird. Cornelius, sei nicht betrübt, weil du nicht hineingesehen hast. Wenn du wiederkommst, werde ich mit einem Teile fertig sein. In Rom hält man dich fest. Nicht gefangen, fahre nur nicht auf. Nein, der Kaiser möchte wieder von dir hören. Erzähle ihm vom Herrn, meine Schrift verschweige. Der auf eurem Throne sitzt, ist oftmals hart, du weißt es selbst. Aber ab und zu wird seine Seele rege, du wirst seine guten Stunden merken, wenn sie über ihn gekommen sind, dann predige ihm das neue Evangelium. Wie soll ich denn das tun, wenn ich davon gar nichts weiß? Maria ermuntert ihn. Du weißt mehr als durchweg unsere Oberen. Unsere Tempelmutter Hanna hatte mir von deinem Traum erzählt. In Klammer Ziffer 5. So oft dir möglich war, kamst du zu dem Herrn, hast ihm zugehört, hast gesehen, was er tat. Er selber ist das ewig wahre Evangelium. In Klammer Offenbarung Johannes 14, 6. Er gibt es denen in das Herz, die es echt verkünden können. Sprichst du über das, was du gehört, gesehen hast, so ist's das Evangelium. Mehr bedarf es bei dem Kaiser nicht. Cornelius atmet auf. Wisst ihr, wenn es um das Höchste geht, der Heiland ist für mich der einzig ewige Gott heiliger Erhabenheit. Da bin ich bang, ob ich nichts Verkehrtes tue. Nikodemus denkt an sein Erlebnis. Ich bedachte auch, wie bist du so niedrig, kleiner Mensch, und dennoch neigte sich der Herr zu mir mit einer Liebe sondergleichen, zeigte er mir meinen Weg. Vor ihm war ich doch ein Nichts. Als ich das so dachte, legte er mir seine Hände auf und sprach, sieh auf zu dem, der dich werden ließ, der dir Geist und Seele gab und der mit dir spricht, wie ein Vater mit dem Sohn. So ließ er mich allein. Ich sah ihm lange nach, bis die Morgenröte kam. Nicht bloß jene der Natur, nein, die innere Morgenröte zog herauf. Von da ab blieb ich ihm getreu, soweit ein Mensch die hohe Treue wahren kann. Du hast den Herrn vor eurem Tempelrat verteidigt, bestätigt es Johannes, bis man dich vernichten wollte. Es war geführt, weil du an die Ronde kamst, die ich entsendet hatte. Cornelius zieht aus seiner Toga, unter der er eine feste Ledertasche trägt, eine Menge kleiner Rollen vor, alle eng beschrieben. Hier, Johannes, ist dein Eigentum, oder? Kann man sagen, Gottes Eigentum? Wird es ein Evangelium, so könnte man. Ganz recht, mein Freund. Johannes umarmt den Tribun. Es soll Gottes Evangelium werden, das am tiefsten in die Wahrheit leuchten wird. Wer war der Herr? Er nannte sich der Menschen wegen, die das Tiefste nie verstanden hätten, und wird es lange währen, bevor man einst das volle Licht erkennt, den Sohn Gottes und auch der Menschensohn. Letzteres bedeutet Sohn die Sühne, die Versöhnung für die Menschen. Jetzt weiß ich das. Gottes Sohn, sich selber auf den Weg gemacht in der Umhüllung als ein Mensch, wie ein Mensch. Niemals zwei Gestalten. Das hieße ja den Glauben an die Götter unterstützen. Verbot der Herr vor seiner Jesuzeit den Glauben an die Götter, was Götzen heißen muss, in Klammer 2. Mose 20, 3. Jesaja 2, 18 unter anderem. So kann er von sich selber nie von einer Mehrzahl zeugen. Wäre Jesu ein oder der Sohn Gottes eine Zweitgestalt, dann wäre damit Gottes Einzahl sein Ich Bin annulliert. Der Blick des Sehers geht in eine unbekannte Weite. Man wird noch mehr verdrehen, weniger aus argem Willen, mehr aus der Oberflächlichkeit des Denkens, dass man auch den Geist als eine eigene Person zu lehren weiß. Der Herr hat stets vom Vater als dem ewigen Geist gepredigt. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4, 24. Hat er das so klar gelehrt? Wie kann man Gott und Geist als zwei Personen nennen? Eines ist gewiss. Alle Täuschung, bewusst und unbewusst herbeigeführt. Gott räumt einmal damit auf. Wenn die Zeiten der Materie sich erfüllen, die Finsternis zu Ende geht, wo jedoch das Dunkel schier die Oberhand gewinnt, auf dieser Welt kann doch nichts schneller reisen als ein allzu straff gespanntes Seil. Das geschieht dann mit der Finsternis. Marias Augen glänzen. Sie folgt am besten einer Schau. Sie sagt, der Heiland hat die Dunkelheit mit seinem Kreuz besiegt, und jetzt, ach, jetzt sehe ich ein Bild. Die Männer horchen auf, ein wenig richtet sich Maria hoch. Eine Halle, in Klammer das Heiligtum, und ein hoher Stuhl, in Klammer Jesaja 6, 1. Davor ein Altarherd und auf diesem viele Zeichen, auch ein Kreuz. Sie schauert, denkt sie an das Grässliche, das geschah. Oh, es ist von einem Strahlenkranz umgeben, darinnen leuchtet auf Geduld und Liebe. Vor dem Kreuze steht ein Kelch. Ach, soll ich den Kelch nicht trinken? Gott trank ihn nicht erst auf der Welt, hat nicht erst hier das Kreuz zum Zeichen der versöhnenden Erlösertat gesetzt. Da ist eine Zeit, nicht auszumessen, ich spüre nur, wie sich Ewigkeiten aneinanderfügen, eines werden zu der Zeit. Es ist, Maria kann nichts mehr erklären, es bleibt dem Seher Gottes vorbehalten, das Dokument der Schau zu deuten. Er spricht vom Lustrum Gottes, das der Heilige als hohes Sühneopfer vorgesehen hat, in Klammer Ziffer 6, als noch alle Kinder in ihm ruhten, und weiter, als dann die erste Tochter sich erhob und damit schon das Sühneopfer seine Gültigkeit besaß, auch wenn es für die erst noch werdende Materie zur letzten Phase wurde, in Klammer Golgatha, man lauscht ergriffen diesem Bild. Jetzt versteht man wirklich erst das Opfer Jesu, Gethsemane und Golgatha. Aus des Römers Augen rinnen ein paar Tränen. Für mich geht es ihm durchs Herz, ist's auch geschehen. Die Ergriffenheit nimmt zu. Das Bild, die Deutung durch Johannes, die große Schau in das Geheimnis Gottes. In Klammer Epheser 1,9. Es dauert lang, bis sich die vier Menschen wieder fassen können. Die Nacht ist vorgerückt. Nun bringe ich Maria heim. Cornelius steht als erster auf. Der Herr führe mich zurück. Vielleicht kann ich hier den letzten Frieden finden. Man versteht ihn gut, den einst stolzen Römer, der alles Weltliche in sich beseitigt hat. Es bleibt sich gleich, sagt Johannes sanft, wo wir irdisch unsere letzte Ruhe finden. Nichts von uns bleibt auf der Welt zurück. Du denkst daran, wie dir wohl so wonnig wäre, würde jemand deine Hände halten, sobald du diese Welt verlässt. Als sie aus der Türe treten, hockt davor ein Mann. Der Mond beleuchtet sein Gesicht. Er wollte wachen und ist eingeschlafen. Der jugendliche Räuber ist's. Er hatte sich hierher geschleppt. Jetzt wacht er erschrocken auf. Ich wollte! Er hat die Angst vor dem Tribun nicht gänzlich überwunden. Kann man denn nicht von ihm denken, er hätte horchen wollen um? Cornelius fragt, was machst du in der Nacht vor unserer Tür? Ich habe mir geschworen, erklingt es leise, den Seher Gottes zu behüten, man weiß nicht, wie die anderen. Er traut manchem der Piraten nicht, auf dem Schiff hat er zu viel erlebt. Das ist sehr lobenswert, aber sieh, lieber junger Freund, wir stehen in Gottes Hand und unter seinem Schutz. Du darfst später wachen, wenn du wieder auf den Beinen bist. Komm, ich bringe dich zurück. Behutsam hebt man den Verwundeten auf. Reise fertig. Die Galeere schaukelt leicht im Wind und weht das Banner des Tribuns. Auf des Mastes Spitze glänzt der goldene Helm. Das Gepäck, auch das wenige von Maria, wurde schon am Abend gut verteut. Viele Leute sind versammelt. Die Legionäre, vom Hauptmann Kronias befehligt, leisten dem Tribun den Ehrengruß. Die Schwerter klirren an die Schilde. Unter ihnen ist manch einer, der sich auch zum Herrn bekehren ließ. Nikodemus und Johannes rufen einen Gruß hinüber, was aber nie gestattet wird. Maria schaut hinab, wo die Sklaven auf den harten Bänken sitzen, des Takts gewärtig, um wie ein Mann die Ruder in das Meer zu senken. Sie winkt den armen Menschen freundlich zu, die so gläubig sind trotz des schweren Loses, ohne Aussicht auf Befreiung. Cornelius kann sie nicht befreien, wenn er nicht verurteilt werden will. Wer sorgt dann für sie? So haben sie doch jemand, der sie ordentlich betreut. Heute strengen sie sich extra an, um mit der lieben Frau Tyrus bald und bestens zu erreichen. Der Herr segne euch! Johannes hebt die Hände hoch. Dank! Die Fahrt wird also glücklich sein. Die Planken werden eingezogen. Ein Kommando. 60 Ruder senken sich. Das Schiff gewinnt an Fahrt. Man kommt rasch in Tyrus an. Cornelius sucht die guten Leute. Auch mietet er kräftige Maultiere mit einer Sänfte, legt noch ein paar Felle ein, damit Maria besser reisen kann. Dem Decurio Scubatus, der in Tyrus stationiert, wird die Rotte unterstellt. Bringe unsere liebe Frau nach Kapernaum und warte, bis sich für sie alles eingeordnet hat. Man wird sie wohl nicht mehr belästigen. Du kehrst hierher zurück. Ich muss nach Rom. Wie kann man solcher Frau denn Übles tun? Fragt Scopatus. Weißt du, Tribun, allerwärts gibt's schöne Frauen. Na ja, hab manche auch im Arm gehabt, aber diese Marana. Sie heißt Maria, korrigiert Cornelius. Auf den Namen kommt's nicht an, sondern auf das Angesicht. Das bezaubert mir das Herz. Lass dich nicht gelüsten, droht Cornelius ernst. Und dass keiner einen Handgriff tut. Sie ist eine reine Frau und, weiß ich doch, Tribun, ich behüte sie wie meine Tochter. Das kann Scopatus sagen. Er ist alt gedient. Seine Rotte hält er gut in Zucht. Darum habe ich dich ausgewählt, wird er belobt. Und merke dir, das ist ein Ehrenamt vor Gott, den du noch nicht kennst. Ein neuer? Nein, es gibt bloß diesen einen Gott. Alle unsere Götter sind nur Schemen. Na, später mal. Decurio, werde ich ihn dir erklären. Skeptisch zieht dieser seine Stirne kraus, was man ihm auch nicht verargen kann. Wohlbehalten kommt Maria bei den Samaritern an. Sie wird in ihr Haus geführt. Die Römer, die man national gesehen hasst, werden freundlich aufgenommen. Sie haben Jesu Mutter wieder hergebracht. Zudem sind die Samariter nicht so stolz wie die Judäer. Maria wird von Haus zu Haus geholt. Jeder will sie einmal haben. Man liebt sie, aber man verehrt sie nicht. Verehrung gilt allein dem Herrn, von dem man weiß, er war, er ist Gott selbst. Monde gehen in das Land. Kaiphas ist im Wahn versunken. Hannas ist gestorben. Die übrigen vom Tempelrat halten nichts davon, Maria zu behelligen. Er ist ja tot. Er muss vergessen werden. Nicht alle Templer denken so. Der Same, den der Herr gestreut, im Gleichnis wunderbar gedeutet, in Klammer Matthäus 13, 37, der geht auf, früher oder später, und wer will, wird statt Disteln Weizen ernten. Die Lage spitzt sich in Judäa zu. Aufstände werden unterdrückt. Maria möchte gern die Stätten wiedersehen. Bethlehem, wo das höchste Wunder ihr geschah, und Golgatha. Man rät ihr ab. Da bezwingt sie sich. All die Stätten sind in mir lebendig. Man bedarf des Äußeren nicht, wenn man das Innere besitzt. Großer Friede kehrt in sie ein. Und alle, die nun Christen werden, kommen hie und da zusammen. Manchmal kehren auch die Jünger ein, zwei oder mehrere. Dann sind's Feierstunden, die Gott ihnen schenkt. Cornelius muss in Rom den Kaiser oft besuchen, der kränklich ist und allem besser lauscht, was er von Jesu hört. Es geht zwar nicht sehr tief ins Herz hinein, immerhin bleibt manches haften. Dafür findet der Tribun in Rom manch offenes Ohr und der Same fällt auf gutes Land. Mitunter seufzt er aber auch: Herr, wenig, was ich dir zu bieten weiß. Ich wollte gern, dass ganz Rom käme zur Erkenntnis und würde Friede auf der weiten Welt. Nun sind's bloß etliche, die ich als Dank für deine Liebe bringen kann. Verzeih, weil meine Gaben mager sind. Da ist es ihm, als striche über seine Stirne eine linde Hand, und keine Täuschung, er hört, was sich in seinem Innern spiegelt. Mein Sohn, ich bin mit dir zufrieden. Die Welt kann nicht auf einmal stürzen. Ich lass das Unkraut wachsen zwischen meinem Weizen, in Klammer Matthäus 13, 24 bis 30. Wenn der letzte Schnitt der Ernte kommt, so werden jene, die das Unkraut sind, herausgerissen, ihnen viele Schmerzen bringend, diese heilen ihre Seelen. Auf Golgatha setzte ich der Finsternis ihr großes Halt. Denke nicht, danach sähe es nicht aus, die Bosheit wäre nicht gestorben. Ganz recht, auf dieser Welt, der niedrigsten von allen, weswegen ich hierher gekommen bin, wird das Böse wie das Unkraut wuchern. Was aber wächst, geht seinem Ende zu, so wie ein Mensch, der älter wird, zum Grabe neigt. Mit der Wurzel ist das Böse auszurotten, und das geschieht am Ende dieser Welt. Sie ist das tiefste Stück der Materie, und zum tiefsten ging ich ein, sogar in einem Tierstall für die Welt geboren. Ich kam zu den Armen, zu den Sündern, ich trug nichts bei mir, was der Welt gehört, bloß das Kleid, das den Körper deckt. Ich hatte keine Tasche und kein Geld, keinen Stab als Stütze. Mein Wort war der Stab, mit dem ich meine Herden weide, beide, Cornelius, die Guten und die Bösen, in Klammer Johannes Kapitel 10. Also sei getrost und sieh, ich segne dich. Der Römer ist zutiefst erschüttert. Nun, er ist allein, braucht sich nicht zu schämen. O ja, weltlich! Was, ein Tribun und heult? Lachen würde man in den Gassen mit den Fingern auf ihn zeigen. Kurz blitzt der Gedanke auf. Ach, meinetwegen, soll es einer sehen, was schert mich das? Ich habe meine Friedensinsel, dorthin kann ich immer flüchten, um der Welt Falet zu sagen. Der Kaiser lässt ihn leider noch nicht fort. Nachdem sein Tränenstrom versiegte, setzt er sich an seinen Tisch und schreibt die Worte nieder. Wie wird Joannus sich freuen und Nikodemus und die anderen, wäre ich nur erst mal dort. Er ordnet noch sein Haus, verdienstvollen Sklaven, wie das in den reichen Häusern Roms so üblich ist, die alles richten müssen, verhilft er zur Befreiung. Er schreibt die Rollen aus, zur guten Stunde seines Kaisers lässt er sie bestätigen. Den Verwalter setzt er ein, der auch ein Christ geworden ist, und gebietet ihm: Nach meinem Tod bist du mein Erbe. Du nimmst jedoch die Christen auf, mag kommen, was da will. Wer hier Schutz und Hilfe sucht, soll die Freistatt haben. Einen Welteid brauchst du nicht zu leisten. Es gibt einen Gottesschwur, in Klammer 1. Mose 22, 16. Und der ist heilig. Wer in diesem Sinne schwört, wie Gott es tat, kann es allerdings kein Mensch, der hat sich Gott verbunden. Wer das hält, hat Gottes Segen bis ans Lebensende. Wer den Schwur verletzt, wird in seinen Sünden sterben. Der Verwalter neigt sich tief und sagt: Herr, ich leiste diesen Gottesschwur. Nur eines, flüstert er Cornelius ins Ohr: Der nächste Kaiser, der ans Ruder kommt, hängt seine eigenen Römer auf. Wenn er oder auch der Nächste uns verfolgt, was dann? Dann bist du vom Schwur befreit, sogar vor Gott. Doch solang du kannst, halte diesen Eid. Blick senkt sich in Blick, und das gilt mehr als irgendwelches Wort. Cornelius schreibt den Erbschein über sein Gesamtvermögen aus und lässt ihn vom zuständigen Senator gleich beglaubigen. Wie von einer schweren Last befreit, so dehnt sich seine Brust im tiefen Atemzug. Bald bin ich befreit. Er hat jetzt die Erlaubnis abzureisen. Ein Befehl, der inzwischen ausgegeben werden muss, hindert ihn an der direkten Fahrt nach Patmos. Wieder gärt es mal in Syrien. Truppen sind schon abgeschickt. Der Tribun soll inspizieren und den Bericht dem Kaiser senden, schriftlich. Daher braucht Cornelius nicht mehr nach Rom zurück. Dir, mein Quirinius, erging es ebenso. Du wärest gern beim Herrn geblieben, hättest deine Stellung aufgegeben, doch er selber riet dir ab und sprach: Als Quirin könntest du viel Gutes tun. Das hast du getan. Ich eiferte dir nach und bin immer gut dabei gefahren. Dann fanden wir den Herrn. Lange sinnt Cornelius vor sich hin. Er seufzt manchmal auf. Wenn er Falsches sieht, was er getan, dann wieder freut er sich ob vielem Schönen, ganz besonders aber, weil er Jesu lieben lernen durfte. Am gleichen Abend wird ihm der Befehl ins Haus gebracht: Sofort reisen. 4 Galeeren, vollgestopft mit Legionären, und seine eigene sind fahrbereit. Noch in der Nacht begibt er sich zum Hafen, wo es von Menschen wimmelt. Militär, hie und da ein Zivilist, Abgeordnete des Kaisers, die ihm von allem zu berichten haben, Cornelius hat Glück, es sind Freunde, die Legatten. Die Cornelia fährt voraus, die andern fächerförmig hinterdrein. Diesmal ist das Meer piratenfrei. Die letzte Aktion hat ein großes Nest von ihnen ausgehoben. Dazu gibt es einen leichten Wellengang. Eine Brise liegt in allen Segeln, ostwärts, wohin die Schiffe ihre Furchen ziehen, was das Rudern leichter macht. Man steuert Sidon an. Der dortige Befehlshaber nimmt die Verstärkung freudig auf. So wird, noch einmal, hier die Ruhe wiederhergestellt. Rom denkt, für alle Zeit. Oh nein, jede allzu große gestampfte Weltmacht schaufelt sich damit ihr eigenes Grab, früher, jetzt und später. Wer will das aber wissen? Manche anbefohlene Schärfe weiß Cornelius zu mindern. Endlich, er kann Syrien verlassen. Sein Bericht wird vom Obersten des Heeres unterzeichnet. Mit diesem bittet der Tribun, ihn ob seines Alters aus dem Reichsdienst zu entlassen. Zu seiner Extrafreude wird ihm der Abgang ehrenvoll bestätigt. Er hat diesmal viel Bagagge zu verstauen. Zwei Dekurien begleiten ihn, jene des Scopatus mit, der selber darum bat, er möchte bei Cornelius bleiben. Als treuer Römer darf er 5 Dekurien behalten, ihm genügen aber 2. Ein Manipel gibt ihm den Ehrengruß, als die Cornelia vom Ufer stößt. Der Tribun, die Hand am Helm, grüßt zurück. Er steht am Heck, sieht lang aufs Land, denn nun ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen. Ein neuer? Ja, gewiss, doch es wird der letzte auf der Erde sein. Der Kapitän spricht Cornelius an. Was wird nun mit dem Schiff? Ungern mag er unter einem anderen Besitzer segeln. Die Cornelia bleibt mein Eigentum. Noch weiß ich nicht, ob ich ganz auf Patmos bleibe. Zwar dienstbereit, fühle ich mich Rom verpflichtet, so gut ich, alter Mann, es noch vermag. Mir fällt ein Stein von meiner Schulter. Man konnte die Cornelia requirieren. Mit anderen Schiffen ist das schon geschehen. Von mir aus braucht kein Hahn nach uns zu krähen. Mir wäre das sehr recht. Mir auch, Ceannanus. Ah, der Wind weht gut. Cornelius hob eine Hand, um ihn zu prüfen. Lasse alle Vordersegel setzen, später auch die anderen. Den Sklaven wird die Arbeit dadurch leicht und wir kommen rasch voran. Patmos, unsere Friedensinsel, ach, ich freue mich darauf. Ich ja auch, nur einsam ist's, unsere Legionäre. Ceannanus hebt beide Schultern hoch. Ich habe vorgesorgt, der Mensch braucht eine Abwechslung, auch wenn er sich das Geistesleben wählt. Das hängt mit dem Dasein auf der Welt zusammen. Sogar der Herr besuchte eine Hochzeit. In Klammer Johannes 2, 1. Was da geschah, weiß ich nicht. Joannes wird's sicher aufgeschrieben haben. War das eine weltliche Belustigung für ihn? Für wen? Für den Herrn. Er wäre sonst nicht hingegangen. Jetzt hast du starke Nebel aufgerührt. Das glaub, Ich nie und nimmer. Wer weiß, weshalb der Meister hingegangen ist. Hoffentlich erfahren wir es noch. Nebel. Mir kommt's vor, als käme einer auf uns zu. Sianano sieht angestrengt nach Westen. Fern ziehen ein paar Nebelstreifen übers Meer. Winde wehen sie wieder westlich ab. Cornelius dankt seinem lieben Herrn dafür.